Jesus und unser Geld.
Im Internet stand fälschlicherweise Jesus und sein Geld. Auf den Flyern steht Jesus und unser Geld. Wer immer es reingetragen hat, hat nicht genau geguckt. Deswegen hast du auch gesagt, Jesus und sein Geld. Ich fand das einen witzigen Fehler. Und es stimmt ja auch irgendwie. Unser Geld ist ja schließlich auch Jesu Geld. Ne? Ob Jesu Geld alles unser Geld ist, ist die andere Frage. Also, Geld hat viele, viele Aspekte. Es ist ja ein Symbol. Geld an sich ist ja eigentlich gar nichts, ja? Also so ein Stück Papier ist nicht sehr viel wert, aber es ist ein Symbol. Für diesen Fetzen Papier kannst du dir Brot kaufen oder noch gesünderen Döner und du kannst dir damit eine Kinokarte kaufen. Das ist also ein Symbol für etwas anderes. Es ist Wechselgeld. Geld bedeutet damit die Möglichkeit, etwas zu tun. Wenn ich viel Geld habe, habe ich viele Möglichkeiten, etwas zu tun, mir was zu kaufen. Geld bedeutet Macht, weil mit Geld kann ich kontrollieren. Geld bedeutet Sicherheit, vermeintlich. Ja, wenn ich viel Geld habe, dann kann mir nicht so schnell was passieren. Und wenn mir was passiert, kann ich Auto reparieren. Also Geld ist ganz, ganz wichtig. Geld bedeutet Freiheit und deswegen mögen wir alle das Geld. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir als Christen mit Geld richtig umgehen? Wir sollen ja als Christen Jünger, Schüler von Jesus sein. Jesus hat ja sehr viel über Geld gesprochen. Häuft euch nicht Schätze auf der Erde auf, wo die Rotten und Ross sie zerfressen. Er erzählt vom reichen Kornbauer, der ganz viel Geld aufsammelt und dann irgendwann dann stirbt plötzlich am Herzinfarkt und ja, dann was passiert jetzt mit dem ganzen Geld? Er erzählt von dem Reich, es ist die Begegnung mit dem reichen Jüngling, der sagt, Jesus, ich habe alles richtig gemacht. Er sagt, dann gib dein Geld den Armen, folge mir nach, befreie dich von all diesem Ballast. Das war ihm dann doch ein bisschen zu heiß. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, sagt Jesus. Er erzählt von der armen Witwe, die am Tempel dort 2 Halbpfennige, so ganz wörtlich übersetzt, reinschmeißt in diesen Kasten. Und Jesus sagt, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle die anderen, weil die alle von ihrem Überfluss gegeben hat. Aber sie hat das gegeben, was sie hatte. Und so gibt es viele, zum Beispiel das mit dem Weinberg, wo die Leute zu verschiedenen Tageszeiten hinkommen und es wird ein Dinar vereinbart als Lohn. Am Ende ärgern sich die den ganzen Tag gearbeitet haben, dass sie nur den Dinar kriegen, die anderen aber auch den Dinar kriegen, obwohl die weniger gearbeitet haben. Wie soll unser Umgang mit Geld sein? Jesus, unser Geld. Ich habe euch 4 Gs mitgebracht. Geld hat ja schließlich was mit G zu tun. G, G, 4-mal G, damit ihr es euch auch merken könnt. Das erste ist gönnen. Ja? Du sollst nicht begehren, so heißt es im 10. und nach anderer Zählung auch im 9. Gebot, nicht begehren deines nächsten Haus, alles, was dein Nächster hat. Luther sagt im kleinen Katechismus, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause trachten oder mit einem Schein des Rechtes an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten förderlich und dienlich sind. Also nicht begehren, sondern gönnen und sogar mithelfen, dass der andere dieses Geld, dass er das auch haben kann, dass er damit auch Freude dran haben kann. Wie geht das eigentlich mit dem, wenn jemand anders mehr hat als du? Ja, jetzt manche haben einfach mehr Geld. Ich kenne Leute, die haben mehr Geld als ich. Ja, ich kenne auch Leute, die haben weniger Geld als ich. Ich weiß ja, man kann es ja immer nur so vermuten, ja. Wir reden ja auch nicht über Geld, ja. Aber ich kenne Leute, die haben eindeutig mehr Geld als ich, ja. So, was macht das jetzt mit mir, wenn diese Leute mehr Geld haben als ich? Wie gehe ich damit um? Und das Erste, denke ich, was wir als Jesus-Jünger lernen können, ist, dass wir dem anderen das gönnen und es ihm nicht neiden, dass wir es nicht begehren, dass wir nicht sagen, ach, ich will aber das jetzt auch haben. Und das ärgert mich eigentlich, dass der mehr hat und dass es dem so gut geht. Jetzt geht es ja nicht nur um Geld, es geht ja auch um andere Dinge. Zum Beispiel, manche sind sportlicher als ich. Das ist jetzt bei mir nicht sehr schwer, ja. Also da gibt's einige, ne. Gönne ich ihm das. Andere sehen besser aus als ich. Andere haben mehr Zeit als ich. Andere haben weniger Stress als ich. Gönne ich dem anderen das. Und ich glaube, da geht's los, weil dieser ganze Thema Umgang mit Geld, Umgang mit Vermögen, Umgang mit dem, was man hat, ganz mit unserem Herzen zu tun hat. Mit der inneren Freiheit, in der wir das anderen zugestehen können, dass es ihnen vielleicht so richtig gut geht an irgendeinem Bereich, dass wir gönnen lernen, dass wir uns mitfreuen, dass wir uns vielleicht sogar fürfreuen. Ich habe ja mache ja so eine Mentoring-Gruppe, einmal im Jahr so eine Woche, und einer, der da mit ist, der ist auch Pastor in einer FEG-Gemeinde, guter Freund von mir, der war jetzt bei Rettet die Millionen neulich, ja, und hat nur 67.000, aber immerhin 67.000 Euro abgesahnt, ja. Und jetzt ist die Frage, ach, ne, sofort denke ich, warum war ich eigentlich nicht bei Rette die Million, ne? Oder wieso gehe ich nicht zum Günther Jauch, ne, und dann mal gleich die Million? Aber ich brauche einen, der sich mit Filmen und mit Schlager auskennt und mit Fußballergebnissen, ja. Dann, wenn ich so jemanden habe, dann kann ich vielleicht dahin gehen. Aber gönne ich das jetzt? Kann ich das einfach zulassen, dass jemand anders hat? Wir merken, es geht um das Einüben eines großzügigen Herzens. Es geht darum, dass wir statt Neid und Missgunst für Freude und Gunst entwickeln. Weil das ist ja die Umkehrung dieses Gebotes. Du sollst nicht begehren, das heißt, du sollst gönnen. Du darfst gönnen. Du darfst frei sein von dem, dass du das auch haben musst, was der andere hat. Das ist ja auch bei diesem Gleichnis von den Lohnarbeitern im Weinberg. Dass man den anderen das gönnt, auch wenn sie nicht so viel gearbeitet haben, dass sie dennoch einen guten Lohn kriegen, vielleicht sogar den gleichen Lohn. Mein erster Punkt für euch als Ermutigung, das Gönnen. Das zweite, auch ein G, gestalten. Geld, Vermögen gibt uns die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Wir sind geschaffen, das ist Teil der Schöpfungsordnung, dass wir bebauen, bewahren, dass wir uns einsetzen. Dass wir die Erde gestalten, dass wir planen. Ich habe jetzt neulich, ich glaube, es war Freitagabend, da war ich im Fitnesscenter und habe parallel Fernsehen geguckt. Ich wollte mal hinweisen, dass ich im Fitnesscenter war. Und da war in N24 war eine Dokumentation über China von Mao Zedong zu Deng Biao Daoping, wie auch immer der Mensch heißt. Thomas weiß genau. Und hat das jemand außer mir gesehen? Ah ja, sehr gut, 3, 4. Im ersten waren, Gottesdienst war keiner außer mir, oder sie haben jedenfalls nicht aufgezeigt. Und da wurde also gezeigt, dass Mao Zedong ja diese Planwirtschaft eingeführt hatte und alle mussten genau das machen, was vorgegeben war. Und das hat letztlich China in die Hungersnot geführt. Ja, alle mussten Rüben machen, ne? Auch wenn der Boden meinetwegen nicht rübentauglich war. Sondern man besser dort Tomaten hätte pflanzen sollen. Und dann gab's eine neue Freiheit und dann gab's auch so Selbstinitiativen in bestimmten Provinzen und dann haben die Leute gesagt, wir verteilen das Land unter uns und wir dürfen jetzt auch privat anpflanzen. Und hat die Regierung eine Freiheit gegeben und gesagt, ihr müsst ein bestimmtes Soll abgeben, aber darüber hinaus dürft ihr das dann auf dem Markt verkaufen. Und sofort fing, ich sage es mal, das Wirtschaftswunder in China an. Weil die Leute dann Sachen quasi ablieferten, aber dann noch produzierten. Und dann hat man, der eine hat halt Rüben gemacht, der andere hat Tomaten, der dritte hat Weizen gemacht. Und auf einmal kam was in Schwung. Diese Freiheit zu gestalten, auch mit dem, was Gott dir anvertraut, ist Teil deiner Würde als Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes. Du hast jetzt vielleicht nicht so viel Geld, aber du hast andere Dinge. Du hast Zeit, du hast Kraft, du hast Körperkraft, du hast Geisteskraft. Du hast Fähigkeiten, du hast Gaben. Und dieses Vermögen, was du hast, kannst du jetzt einbringen und kannst etwas damit gestalten. Du kannst natürlich auch dich konzentrieren auf das, was du nicht hast und kannst sagen, weil ich das und das nicht habe, deswegen bin ich ja sowieso der Benachteiligte. Deshalb bin ich ja sowieso das Opfer. Aber das ist mein zweiter Punkt. Du kannst heraustreten aus der Rolle des Opfers und hineintreten in die Rolle des Gestalters und sagen, das, was ich habe, das kann ich einsetzen und damit kann ich etwas machen. Ich kann bebauen, bewahren, ich kann planen, ich kann investieren, ich kann auch Wachstum fördern, ich kann etwas ermöglichen, ich kann vorsorgen, ich kann fürsorgen. Und dieses Prinzip, aktiv auch sich einzusetzen, sehen wir auch im Neuen Testament. Die erste Gemeinde hatte viele arme Leute. Da waren Witwen und Waisen und da waren Sklaven und da waren viele abhängige Leute. Aber dennoch wird nicht sozusagen flächendeckend für alle organisiert, dass sie nur sich zurücksetzen müssen, sondern da geht es um die Frage, wenn wir jetzt so Witwen, wenn da Witwen waren und diese Witwen hatten nicht genug zu essen und keiner kümmert sich um sie, sagte Paulus, dann soll die Gemeinde eintreten. Aber wenn es Familienangehörige gibt, wenn es Verwandte gibt und die sind auch Christen, dann sind die erst einmal gefragt. Und erst dann, wenn das alles nicht möglich ist, dann wollen wir als Gemeinde auch wirklich da helfen und natürlich die Leute auch nicht im Regen stehen lassen. Aber es kann natürlich auch passieren in solch einer Gemeinschaft, wo sehr viel Fürsorge ist, wo sehr viel Wärme ist, dass manche Leute, das gab es damals schon, das ausnutzen. Und dass sie quasi sagen, ich bin ja sowieso das Opfer, ich habe nichts zu bringen, aber ich möchte auf jeden Fall nehmen. Und hoffentlich kriege ich auch mein Stück vom Kuchen. Und Paulus sagt, wenn du zu Jesus gehörst und wenn seine Kraft in dein Leben kommt, dann kann so eine Umdrehung passieren, dass selbst wenn du in bestimmten Bereichen deines Lebens benachteiligt bist oder dich fühlst, du dennoch herauskommen kannst aus der Rolle des Opfers und zu einem Gestalter werden kannst, zu einem Fürsorger werden kannst, zu einem Versorger werden kannst. Sehr deutlich ist das ausgedrückt im Epheser 4, wo es heißt, wo es ganz um Lebensumdrehung gibt. Und da gibt er ein Beispiel, sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite mit seinen Händen, dass er habe, um dem zu geben, der bedürftig ist. Also wenn ich stehle, dann sage ich, ich muss von anderen was nehmen. Paulus sagt, wenn jetzt Jesus in dein Leben kommt, dann kann sich das umdrehen, dass du nicht nur aufhörst zu stehlen, das wäre schon mal der erste Schritt, sondern dass du auch anfängst zu arbeiten, um dann geben zu können. Also eine völlige Umkehrung vom Nehmen wollen zum Geben können und zum Mitdenken. Natürlich gibt es Menschen, die können das nicht. Zeitweise oder grundsätzlich. Natürlich gibt es Kranke, Alte, Schwache unter uns. Und die wollen wir tragen und die sollen wir auch tragen. Aber es ist auch Teil unserer Würde, dass wir gerade für uns selbst uns fragen, was ist das, was ich gestalten kann? Vielleicht habe ich kein Geld zu geben, aber ich kann eine Ermutigung geben, ich kann ein Wort geben, ich kann irgendwo mithelfen, ich kann für Menschen mich einsetzen, ich kann beten, ich habe Zeit und, und. Dass wir nicht nur Opfer, sondern auch Gestalter und Macher, Mitmacher sind, nicht nur Empfänger sind. Wir brauchen diese Umwandlung des Herzens. Mit Geld kann man auch gestalten. Man kann es natürlich alles immer ins Lotto werfen und dann hoffen, dass irgendwann der große Gewinn kommt. Ne? Aber man kann auch mit Geld Umwelt gestalten. Man kann auch in dieser Welt sich einsetzen. Man kann mit seinen Möglichkeiten einen Beitrag leisten, damit diese Welt lebenswerter wird. Gönnen, gestalten. Jetzt kommt das dritte G. Was denkt ihr wohl, was das dritte G ist, was mit dem Geld zusammen tun hat? Einer hat es ganz zaghaft gerade gesagt. Das haben viele gesagt und nicht so zaghaft. Genießen, das kam aus der Ecke. Beim ersten Gottesdienst kam es von der Technik ganz laut, kannst du noch anfangen. Ja. War aber nicht, weil genießen, ja. Wir dürfen auch genießen. Wir dürfen die guten Gaben Gottes genießen. Jetzt auf unserer Reise hat einer gesagt, der Tobi, als wir mal wieder bei Wein tranken und wieder Khachapuri aßen und Rinkali und dann sagte er, genießen ist gelebte Dankbarkeit. Und das fand ich ganz, ganz toll. Ja, genießen ist gelebte Dankbarkeit. Wenn wir die guten Gaben, die wir haben, genießen, wenn wir sie einfach auf uns wirken lassen, ne? Diese leckere Schokolade, diesen guten Kaffee, diesen guten Tee, dieses saftige Schnitzel, ja, oder was immer so für dich der Inbegriff des Genießens ist, ja, dann ist das eine, einfach auch ein Freuen und ein Ausdruck der Dankbarkeit, dass wir in einer schönen Welt leben dürfen, in der es Schönheit gibt, in der es Blumen gibt, in der es schön gestaltetes Kunsthandwerk gibt, in der es Freundschaft gibt, in der es Überfluss gibt an vielen Orten. Wir dürfen auch genießen. Die christliche Botschaft übers Geld ist nicht nur, du sollst was geben. Das ist, wie ihr schon voraussagt, seht wahrscheinlich der vierte Punkt, ja? Aber, sondern sie ist auch, du darfst genießen, weil er dich einlädt. Sein Tisch ist reich gedeckt. Und du darfst das Leben genießen. Du bist kein Ackergaul, ja? Nur Arbeit war sein Leben. Grabinschrift für einen Ackergaul. Aber nicht für einen Menschen, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Du darfst auch genießen. Der Wein ist eine gute Gottesgabe, wird und ist in den Psalmen immer wieder gesagt. Wohlstand kann auch ein Segen Gottes sein. Ich weiß, dass manche wahrscheinlich gleich kommen und sagen, so geht's aber nicht so einfach. Wir dürfen genießen. Wir dürfen auch mal was ausgeben für das, was nicht so direkt zweckmäßig ist, sondern einfach schön. Wir dürfen Feste feiern. Wir dürfen Kunst genießen. Wir dürfen einen schönen Tag mit Familien und Freunden genießen. Wir dürfen etwas gestalten. In unserem Buch hier, gemeinsam unterwegs, übrigens auch sehr schön gestaltet mit vielen Bildern und so weiter, habe ich auch unsere neuen Grundregeln des CT aufgeschrieben. Und da ist eine drin, Kreativität und Feiern, dass wir uns darum bemühen, ich lasse mein Leben durch die Freude Gottes prägen. Ich suche einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Sammlung und Sendung. Ich lebe bewusst in der Gemeinde und nehme die Gottesdienste als Feste an. Ich will die Gastfreundschaft Gottes in der Offenheit für und in der Annahme von Gästen widerspiegeln. Etwas Schönes für Gott gestalten, weil wir selbst beschenkt sind. Genießen lernen, das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges. Genießen ja, aber in Grenzen natürlich, nicht maßlos. Ja zu den guten Gaben. Jesus gönnt uns unser Geld. Er ist kein knauseriger Erbsenzähler, sondern einer, der uns immer wieder an seinen Tisch einlädt. Jesus und unser Geld. Gönnen. Gönnst du dem Nächsten? Gestalten. Was machst du mit dem, was du hast? Genießen. Und jetzt geben. Und jetzt kommt's natürlich auch zu dem Thema Zehnten, habt ihr schon erwartet. Aber weil ich nur noch 4 Minuten habe, wird das auch kurz sein, ja? Zehnte und freiwillige Opfer. Nehmen wir mal an, alles, was du kriegst, jetzt mal, sagen wir mal finanziell, wir lassen das andere mal eben weg, ist 100%. Deine 100%, das können 400 Euro sein, weil du einen 400-Euro-Job hast oder 250 Euro. Kann auch 4.000 Euro sein, wenn du einen guten Job hast, ja. Sag mal, deine 100%. Wenn du jetzt 100% einnimmst und dann 100% verbrauchst und ausgibst, ist ja eigentlich okay, ne, oder? Manche Leute nehmen 100% ein und geben alles aus, was sie einnehmen. So kann man leben. Manche nehmen 100% ein und geben 120% aus. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger auf Dauer, ja. So was gibt's auch. Kann man mit Kreditkarten sehr gut machen, ne? So, rächt sich nur irgendwann. Ich habe den Vorschlag, sich für sich selbst mal zu überlegen, aber es ist wirklich nur ein Vorschlag. Ist kein Evangelium, steht nicht in der Bibel, ist nur Roland Werners Privatmeinung, ja? Nur meine Privatmeinung. Du könntest nach dem Prinzip 80-10-10 leben. Du nimmst 100% ein, was immer das ist. 80% setzt du ein, verbrauchst, genießt, gestaltest und so weiter, gönnst dir und anderen was. 10% nimmst du zum Vorsorgen und 10% gibst du dem Reich Gottes. Jetzt ist natürlich so, dies mit dem Zehnten ist im Alten Testament gesagt, im ersten Gottesdienst sagt es auch jemand, hat es jemand vorgelesen, während der Gebetszeit, bringt den Zehnten in voller Fülle in mein Kornhaus. Das wird im Neuen Testament ja nicht so wiederholt. Also ich interpretiere das so, dass der Zehnte keine Regel im neuen Bund ist. Niemand muss den Zehnten geben. Man kann das natürlich auch so drehen und sagen, wenn die schon im Alten Testament 10% gegeben hat, wieso sollten wir denen irgendwie jetzt nachstehen darin, ja? Wir können ja auch. Ja, was die können, können wir auch. Aber es ist keine Regel. Es geht um die, es geht ums Herz. Einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und alle Kollektenabschnitte, die es im Neuen Testament gibt, betonen immer wieder dieses. Jeder soll sich selbst darüber klar werden. Jeder soll sich selbst damit beschäftigen und sich in seinem Herzen vornehmen, was er machen will. Ich schlage vor 80-10-10, weil ich es auch wichtig finde, auch bei diesem, dass wir ein Zeichen Gott geben, weil unser Geld ist sowieso Jesu Geld und alles, was wir haben, wir sind Haushalter, ist sowieso uns nur für eine Zeit anvertraut. Und ich glaube, es gibt da zwei wichtige Dinge, dass wir die geistliche Arbeit, von der wir profitieren, dass wir die mittragen und ermöglichen. Also sprich jetzt mal zum Beispiel hier den CT, so ein Haus, das kostet halt und da sind die Lichter an und der Strom wird verbraucht und da muss man dummerweise schon wieder mal ein Dach decken. Das kostet mal 25.000 Euro, ohne dass man mit der Wimper gezuckt hat und. So, aber eben, dass man nicht nur Gemeinde denkt, weil das predigen auch manche und das würde ich nicht predigen. Ich soll sagen, es geht auch um die Weite des Reiches Gottes. Es geht auch um andere Länder, es geht auch um die Armen in der Welt. Es geht um vieles. Und hier bei diesem Geben, glaube ich, muss jeder sich selbst eine Verantwortung vor Gott einfach in seiner Verantwortung das entwickeln. Und dann geht es darum, dass wir fröhlich geben. Und nicht nur Geld, da gehe ich mal wieder vom Geld weg. Zeit, Einsatz, vor allen Dingen das Herz. Das Herz ist so wichtig. Fröhlich geben. Dieser Kelch, den die Georgier uns geschenkt haben, ist für mich ein Symbol dafür. Die haben viel weniger als wir. Die haben viele dringende Bedürfnisse. Die hätten uns als Christustreff nicht so einen schönen Kelch bringen müssen. Haben sie aber gemacht. Weil sie etwas ausdrücken wollen von der Verbundenheit und von der Fröhlichkeit, von dem, dass sie uns was auch zurückgeben wollen, uns auch etwas signalisieren wollen, symbolisieren wollen. Hey, wir möchten euch auch etwas schenken. Das Geheimnis, und das kann ich aus meinem eigenen Leben bezeugen, ist, wenn man gibt, dann bringt das natürlich den anderen Segen, aber es bringt einem auch selbst Segen. Und ich versuche das so zu praktizieren in meinem Leben, dass ich offen bin, auch für Impulse des Heiligen Geistes. Geben jetzt nicht nur in die Gemeinde hinein da auch, aber geben auch, ich sag mal zum Beispiel, wenn ich Kinder oder Jugendliche sehe. Ich habe irgendwie das erlebt schon, mein Vater oder meine Mutter, auch meine Tante, immer wenn ich bei denen war, haben die mir Geld gegeben. Die haben mir immer Geld gegeben. Mir war es manchmal total peinlich. Ich habe gesagt, das will ich auch machen. Ich will auch anderen Geld geben. Und dann kommt so ein Impuls. Jetzt war ich gestern auf der Geburtstagsfeier von meinem Cousin. Da waren einige von den Jugendlichen. Ich hatte schon vorher den Impuls, du gibst denen dann Geld. Und dann fällt ja so eine Zahl ins Bewusstsein hinein. Ja, auf einmal denkt man, auf einmal, dem könntest du 50 Euro geben. Ne? So ein Großneffe oder was. Und dann fängt es bei mir an, würden 20 nicht auch reichen, ja? Herr, muss es unbedingt 50 sein, ja? Okay, ja, wie ist mit 30, ja? Und auf einmal sage ich, komm Roland, hey, du hast genug, gib die 50. Und so, schon wieder eine Sorge weniger, ja? Ich muss mich gar nicht mehr damit beschäftigen, was ich mit diesem Geld mache. Ja, es ist schon weg. Ich habe jemanden froh gemacht. Geben bringt Segen anderen, aber bringt auch uns selbst Segen. Und es spiegelt vor allen Dingen etwas von dieser Großzügigkeit Jesu wieder, der sich selbst gab, vorbehaltlos. Paulus, und damit höre ich jetzt auf, sagt in seiner Predigt über das Geben in 2. Korinther 8 und 9 sagt er auf einmal so einen kleinen Satz. Da sagt er, ihr kennt doch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich war, wurde er arm um euretwillen. Damit wir durch seine Armut reich werden. Und zeigt uns auf einmal Jesus. Das ganze Thema mit Jesus und Geld hat wirklich mit Jesus und Geld zu tun. Wenn du nur über Geld redest, wird's Gesetz. Aber wenn du über Jesus und Geld redest, dann ist auf einmal die Gnade unseres Herrn Jesus. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das Geschenk. Im Geld geht es um die Frage des Herzens und es geht um die Frage des Vertrauens. Jesus sagt in der Bergpredigt, sorgt euch nicht, seht euch die Vögel an und die Lilien. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Er sagt, trachtet zuerst nach Gottes neuer Wirklichkeit. nach seinem Reich und dann wird euch das andere alles hinzugegeben. Jesus und unser Geld, darüber habe ich versucht, was zu sagen. Letzte Frage, welche Einsicht nimmst du von heute mit? Notier dir das mal innerlich. Und welchen Entschluss nimmst du dir von heute mit? Notier dir das mal. Welche Einsicht nimmst du mit? Welchen Entschluss nimmst du mit? Vater, wir danken dir, dass du uns reichlich gibst zu genießen. Du gönnst uns das Leben, die Schönheit und die Freiheit. Du lässt uns ein, mitzugestalten in dieser Welt, uns einzubringen mit unseren Gaben und Möglichkeiten. Du trägst uns da, wo wir an unsere Grenzen kommen. Du vergibst uns, wo wir falsche Wege gehen. Herr, du lässt uns genießen, aber du befreist uns auch zum Geben. Hilf, dass wir in diesem ganzen Bereich Umgang mit Geld, Umgang mit Gaben auf guten Wegen gehen, zum Segen von anderen und auch letztlich zu unserem eigenen Segen. Darum bitten wir dich und danken dir. Amen.